Wie der Röbi schon angekündigt hat, geht es weiter in der Psalmreihe. Wir sind immer noch auf einer Reise durch das wunderbare Gebetsbuch vom Volk Gottes. Und der heutige Psalm ist an Kunst und Schönheit fast nicht überzutreffen. Der C.S. Lewis sagt über den Psalm, dass das wahrscheinlich das grösste lyrische Werk war, das die Welt je gesehen hat. Und in der Tat ist, wenn man den Psalm auf Deutsch liest, kommt das leider nicht so raus. Weil der Psalm ist von Parallelismen und Synonymen durchdrungen, die ergänzt, die bestätigt, aber auch hat eine klare Aufteilung. Es gibt drei klar abgetrennte Aussagen in dem Psalm. Und darum werde ich auch den Psalm nachher an diesen Abschnitt nachgehen. Und ich werde bewusst nicht den ganzen Psalm lesen am Anfang, sondern abschnittsweise, dass wir ein bisschen in den Aufbau des Psalms mitgenommen werden. Aber neben dieser dichterischen Meisterhaftigkeit von dem Psalm hat es auch viel Geistliches drin. Er gehört zu den sogenannten Tora-Psalmen. Und da ist der Psalm 1 und der Psalm 119 in dieser Reihe dabei. Und vom Psalm 1 haben wir ja bereits einiges über Tora oder die Weisungen Gottes erfahren. Das auf das Zentrum hinweist, auf das Zentrum der Schrift, auf Jesus Christus. Und auf diese Tatsache geht jetzt auch der Psalm 19 wieder ein. Und er tut da einen neuen Aspekt eröffnen, dass nämlich der unendlich, unfassbare Gott sich uns offenbart hat, sich fassbar gemacht hat, persönlich sich gezeigt hat. Und darum wollen wir jetzt den ersten Abschnitt gerade zusammen lesen. Verse 1 bis 7. Dem Vorsänger ein Psalm Davids. Die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und die Ausdehnungen verkündigt das Werk seiner Hände. Es fließt die Rede Tag für Tag, Nacht für Nacht tut sich die Botschaft kund. Es ist keine Rede und es ist keine Worte, deren Stimme unhörbar wäre. Ihre Reichweite erstreckt sich über die ganze Erde und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Er hat der Sonne am Himmel ein Zelt gemacht und sie geht hervor wie ein Bräutigam aus seiner Kammer und freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Sie geht an einem Ende des Himmels auf und läuft um bis ans Ende der Erde. Bis ans andere Ende. Und nichts bleibt vor ihrer Glut verborgen. Ich möchte mit zwei Fragen starten. Und die Frage haben sich vielleicht die einen da schon gestellt. Die erste ist, gibt es einen Gott? Und die zweite ist, was ist der Sinn vom Leben? Und das sind sehr existenzielle Fragen, die ich da stelle. Das sind wahrscheinlich die existenziellsten Fragen, die man sich stellen kann. Und dabei sind die Fragen nicht eigentlich separate Fragen, sondern sie sind ineinander verwoben. Sie gehören zusammen dann, wenn es einen Gott gibt, der uns gemacht hat, der uns geschaffen hat und sich der Gott uns offenbart hat, dann kann er auch uns etwas sagen über unseren Sinn. Dann kann er uns auch etwas Sicheres darüber sagen, warum das uns gibt. Ist also die Frage nach Gott beantwortet, ist auch die Frage nach dem Sinn vom Leben beantwortbar. Und genau da setzt der Psalm ein klares Statement. Nicht nur, dass es einen Gott gibt, sondern dass der Gott sich auch offenbart hat, dass der Gott erkennbar ist. Und zwar so, dass es kein Zweifel gibt, dass niemand eine Ausrede hat. Und der David macht in dem Psalm klar, dass Gott nicht etwa in der Natur ist, dass Gott nicht etwa der Baum ist, den gewisse Leute umarmen, oder der Fluss ist, wo man arbeitet, oder der Bergspitz, sondern dass Gott der Schöpfer von all dem ist und dass Gott die Schöpfung zu einem Zweck erschaffen hat. Der Psalm geht sogar so weit, dass er sagt, dass das Universum nur aus einem Grund besteht. Nämlich, damit die Herrlichkeit von unserem Schöpfer, von Gott, verkündet wird. Und so weist die Schöpfung so offensichtlich auf den Schöpfer her, dass es nichts gibt, wo man das lügen könnte. Dass es nicht erkennen von dieser Tatsache direkte Auflehnung gegen Gott ist. Und das schreibt der Paulus im Römer 1, Vers 20, ziemlich deutlich, Römer 1, Vers 20. Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Gott hat sich in seiner Schöpfung offenbart, dass jeder erkennen kann, dass es einen Gott gibt. Und darum gibt es keine Entschuldigung, Gott nicht als Schöpfer anerzukennen. Ja, Tag und Nacht bezeugen die kosmischen Abläufe, dass kein Zufall ist. Dass nicht irgendeine Laune vom Zufall ist, dass wir da sind. Und das sollte uns zu einer staunenden und lobenden Haltung führen. Aber auch in eine demütige Haltung. Weil der Gott, der das gewaltige Universum gemacht hat und den gewaltigen Ablauf vom Kosmos in seiner Hand hat, was anderes gebührt ihm als Lob und Ehr von seinen Geschöpfen? Was anderes gebührt ihm, als ihn zu verehren? Und darum müssen wir nicht einfach, nicht irgendwie einen Gottesbeweis versuchen anzustellen. Und es gibt ganz viele verschiedene Gottesbeweise, wenn man denen angeht, wo mit Philosophie und Logik und allem Möglichen versucht wird. Aber das ist eigentlich gar nicht nötig. Weil für die Erkenntnis von Gott langt ein ehrlicher Blick in den Himmel. Langt ein ehrlicher Blick auf seine Schöpfung. Dort ist die wohl längste Predigt verkündet. Und wenn meine Predigt heute für viele vielleicht zu lang geht, dann geht die Predigt von der Schöpfung noch viel, viel länger. Seit am Beginn verkündet der Himmel die Herrlichkeit Gottes. Seit am Beginn wird von Anfang bis zum Ende der Erde predigt, dass Gott herrlich ist, dass Gott der Schöpfer ist. Und das kommt im Vers 4 nochmal so schön raus, wo man in der Schlachter leider nicht so klar sieht. Am besten übersetzt man das, Luther übersetzt das ein bisschen besser. Da ist keine Sprache noch Rede, in der ihre Stimme nicht gehört werde. Es gibt also niemand, keine Sprache, keine Kultur, keine Zivilisation, die nicht fähig wäre, um die Verkündigung von der Schöpfung wahrzunehmen. Wo nicht fähig wäre, zu erkennen, wenn sie in den Himmel schauen, da muss ein Gott sein. Jeder Mensch, egal wie und woher er ist, kann in den Himmel schauen und sehen, dass dort die Herrlichkeit Gottes verkündet wird. Und darum haben wir keine Ausrede. Wir können nicht mal sagen, ah, ich habe nichts von dir gewusst, Gott. Wir können ihm nicht einen Vorwurf machen, irgendeinisch. Ja, ich habe doch gar keine Möglichkeit gehabt, etwas von dir zu wissen. Wir hören seine Predigt jeden Tag. Und doch verschliessen sich so viel von dieser Tatsache. Und ich will dich ganz persönlich ansprechen, wenn du heute Zweifel hast, ob Gott real ist, ob es Gott gibt, dann nimm dir heute die ehrliche Zeit. Gang raus und schaue das Werk Gottes an in einer offenen Haltung. Und schaue an, wie genial und perfekt das alles zusammenspielt. Schaue an, wie vom Atom bis zum grössten Planet alles perfekt geplant ist und erkenne, dass Gott herrlich ist. Schaue dir nur deine Hand mal an und wie die Zähne und Muskeln und das Ganze zusammenspielt und erkenne, dass das kein Zufall ist. Denn das alles verkündet die Herrlichkeit Gottes von Anbeginn der Schöpfung. Und wie gewaltig und mächtig muss der Gott sein, der das Universum geschaffen hat, der das riesige, unvorstellbare Universum braucht, nur um seine Herrlichkeit zu verkünden. Nur um seine Herrlichkeit zu proklamieren. Und so kann der Paulus auch im Römer 10, Vers 18 in Bezug auf den Psalm sagen, dass niemand die Predigt nicht vernehmen könnte. Im Römer 10, Vers 18 sagt er, aber ich frage, haben Sie es etwa nicht gehört? Doch, ja, Ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde und Ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Die Verkündigung von der Herrlichkeit Gottes ist also universal. Sie bleibt niemandem verborgen. Ja, selbst die Sonne, die so gross und weit weg scheint, steht im Dienst vom Schöpfer. Und damit setzt der Psalm einen klaren Aspekt gegenüber dem Glauben, der sonst zu dieser Zeit war. Die Ägypter haben die Sonne als Gott verehrt. Und das passiert dann auch heute, dass wir die Schöpfung als Gott verehren. Aber nein, die Sonne ist ein Diener vom Schöpfer. Wie ein Held voller Stolz proklamiert sie den Ruhm und die Herrlichkeit Gottes jeden Tag neu, in jedem Winkel der Erde. Und wie sehr steht das im Kontrast zu uns selber? Wenn Gott schon die Sonne als seinen Diener verwendet, wie viel mehr will er uns verwenden für die Proklamation von seiner Herrlichkeit? Es ist nämlich spannend, wenn Jesus im Lukas 19,40 wird er gelobt und die Pharisäer sagen, nein, hör endlich auf, sagt er, sie sollen aufhören loben. Und dann sagt er, wenn sie aufhören loben, dann werden die Steine loben. Dann werden die Steine schreien. Ich werde die Stelle noch vorlesen. Lukas 19, Vers 40. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Die Verkündigung von der Herrlichkeit Gottes ist absolut notwendig. Und wenn wir es nicht machen, dann tut es der Rest der Schöpfung. Und wir wollen die ehrenhafte Aufgabe darum nicht den Steinen überlassen, sondern wir wollen sie selber wahrnehmen, als das, was es ist, als etwas Ehrenvolles. Indem wir ihn loben und preisen und indem wir seine Werke und seine Herrlichkeit in die Welt verkünden. Nicht nur in Wort, sondern auch mit unserem Leben. Wir können also anhand der Schöpfung erkennen oder erahnen, wer der Gott sein muss. Dass es einen Gott gibt. Wir können erahnen, dass er mächtig, kreativ, intelligent, riesig sein muss. Wir können erahnen, dass wir winzig klein im Angesicht von dem unendlichen Gott erscheinen müssen. Dass er viel gewaltiger und heiliger ist als wir. Aber wer der Gott ganz persönlich ist, das erkennen wir nicht in der Schöpfung. Ob der Gott sich um uns kümmert, das erkennen wir nicht da drin. Und der Psalm könnte jetzt hoffnungslos enden. Wenn der Psalm jetzt fertig wäre, dann wären wir im luftleeren, hoffnungslosen Raum. Weil wir wissen, dass es einen Gott gibt, aber wir werden mit einem agnostischen Weltbild konfrontiert. Es gibt einen Gott, aber der kümmert sich nicht. Der ist fern von uns. Und umso freudiger ist es, dass der Psalm jetzt nicht aufhört, sondern dass er weitergeht und dass Gott sich noch viel mehr offenbart hat. Nämlich ganz spezifisch und persönlich in seinem Wort. Und das zeigt uns Verse 8 bis 11. Und ich werde die gerade nochmal lesen. Verse 8 bis 11. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Und es ist spannend, wenn jetzt da auf einmal ein totaler Themenwechsel passiert in dem Psalm. Aber es ist nicht so, dass jetzt da der Psalmdichter einen Fehler gemacht hat und statt den neuen Psalm zu schreiben, den halt noch angefügt hat. Nein, sondern es ist ein logischer Ablauf. Die zwei Teile gehören unausweichlich zusammen. Denn jetzt geht es darum, dass wir eben nicht mit einem fernen, unbestimmten Gott zu tun haben, sondern dass sich der Gott uns offenbart hat, ganz persönlich und mit seinem Namen. Und diese Tatsache kommt in dem Psalm so schön raus, weil im Vers 2 wird von Gott gesagt, mit dem allgemeinen Begriff für Gott, im Hebräischen Elohim. Und jetzt geht es um die persönliche Offenbarung Gottes. Im Vers 8 wird jetzt der persönliche Name Gottes gebraucht, Yahweh. Sein Name vom wahren Gott. Es geht jetzt um die persönliche, die spezielle Offenbarung von Gott. Und etwas, was der David mit unglaublicher Freude erfüllt. Und was auch uns mit einer unglaublichen Freude erfüllen darf. Gott hat sich nämlich in seinem Gesetz oder in der Tora, in seinen Weisungen offenbart, ganz spezifisch und ganz persönlich. Aber wenn wir das Wort Gesetz hören, dann löst das bei uns jetzt nicht unbedingt eine fröhliche Reaktion aus. Wenn wir Gesetz hören, dann verbinden wir Regeln und Einschränkungen und irgendwelche Vorgaben mit dem. Und das haben wir doch all nicht so gern. Und jetzt wird da über das Gesetz ein Loblied angeschlossen. Und ich würde fragen, wenn ich jetzt das ZGB euch wird geben oder das OR oder das Bundesgesetz, wer würde anfangen, ein Loblied darüber zu singen? Niemand. Es hat zwar gute Sachen drin, es hat Sachen, die uns vielleicht nicht so passen, aber wir würden nie auf die Idee kommen, ein Loblied auf das Bundesgesetz zu singen. Und jetzt macht der David aber genau das, er singt das Loblied auf das Gesetz. Weil das Gesetz nicht einfach ein Regelkatalog ist. Nein, sondern das Gesetz, das da gesagt wird, das ist die Selbstoffenbarung von Gott und seinem Willen und seinem Wesen. Es geht also nicht um einen Regelkatalog. Gott hat sich in seinem Wort offenbart und das macht es für uns unvergleichlich kostbar. Und er hat das Wort nicht etwa irgendwie mündlich irgendeiner Person gegeben, die dann die Hälfte wieder vergessen hat und das dann weiter hat müssen sagen und der hat dann wieder die Hälfte vergessen. Und heute wissen wir eigentlich nichts mehr von dem. Nein, er hat sein Wort in schriftlicher Form offenbart und bewahrt bis heute. Und wir können heute mit absoluter Sicherheit sagen, dass die Bibel, die wir heute lesen, noch genau die gleiche ist wie vor 2000 Jahren. Wir haben genug Manuskripte gefunden, die das bestätigen. Wir wissen, dass das, was wir heute lesen, Wort Gottes ist, immer noch absolut zuverlässig, absolut wahr. Und darum können wir auch bis heute etwas absolut gewiss über Gott wissen und aussagen. Und das macht für uns Bibellesen zu dem wertvollen Privileg. Bibellesen ist nicht eine Last, die wir haben. Ah, jetzt muss ich das Gesetzbuch noch lesen. Stellt euch vor, wenn wir das ZGB jeden Abend lesen müssten. Das wäre nicht so angenehm. Aber das ist die Bibel nicht. Die Bibel ist keine Last für uns. Sondern darin finden wir etwas über den unendlichen, mächtigen, herrlichen Gott. Wir können etwas über ihn lernen. Ja, wir können ihn kennenlernen. Und darum ist die Bibel nicht ein verstaubtes, veraltetes Buch, das vielleicht vor 1000 Jahren mal aktuell war und heute nicht mehr. Nein. Sondern es ist bis heute absolut heilig, absolut zuverlässig. Und darum kann der Paulus im Römer 7, Vers 12 sagen, wenn er über das Gesetz sagt, Römer 7, Vers 12, so ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig, gerecht und gut. Heilig, gerecht und gut, das ist das Wort Gottes. Die Relevanz vom Wort Gottes wird in dem Psalm so schön dargestellt, in diesen Lobpreisungen aufs Gesetz. Und auf die Lobpreisungen kommt immer eine praktische Schlussfolgerung, etwas, was mit unserem Leben passiert, aus dem heraus. Weil das Wort Gottes vom lebendigen Gott kommt und darum lebendiges Wort ist. Es sind nicht tote, längst vergangene Buchstaben, sondern auch nach 2000 Jahren hat das Wort Gottes Kraft, Leben zu verändern, Gesellschaften zu verändern, Kulturen zu verändern. Ich habe kürzlich ein Buch gelesen über Jesus und die Weltgeschichte und da ist die ersten 200 Seiten nur darüber gegangen, wie schlimm dass das Römische Reich ausgesehen hat. Und in was für eine Kultur das Wort Gottes Veränderung gebracht hat durch Jesus Christus. Und das ist auch heute noch möglich. Das kann das Wort Gottes auch heute noch machen. Glauben wir das. Wir können unser Leben auf die guten Weisungen Gottes ausrichten, weil das 100% Wahrheit ist. Es ist nicht irgendwo 20% Wahrheit, 40% Halbwahrheit und der Rest weiss man nicht so recht, was es ist. Wenn das in allen weltlichen Sachen der Fall ist. Nein, es ist 100% absolute Wahrheit. Und darum hebt es bis heute. Und darum ist auch die Verkündigung vom Wort Gottes so absolut wichtig. Weil nur in seinem Wort wahre Erkenntnis von Gott möglich ist. Und darum muss auch jede Aussage, jeder Lobpreis, den wir Gott bringen, anhand von seiner Selbstoffenbarung, von seinem Wort geprüft werden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Auftrag, den man hat. Wir können Gott nicht aus unserer Beliebigkeit heraus definieren, sondern Gott offenbart sich uns. Und das sagt uns, wer Gott ist. Und die Weisungen Gottes haben da eine zentrale Funktion. Sie offenbaren den Weg Gottes in dieser Welt und mit dieser Welt. Und den Weg, den nennen wir Heilsweg auch. Und das Zentrum von dem Heilsweg ist Jesus Christus. Denn Jesus Christus ist die dritte grosse Offenbarung Gottes. In ihm wird Gott selber Mensch und begegnet uns nicht als ferner Gott, sondern ganz persönlich, ganz nah, ja sogar fassbar. Der herrliche Gott, der das Universum gemacht hat, kommt uns in Jesus Christus entgegen. Und wenn wir uns das vorstellen, wie gewaltig das Universum ist und wie klein das wir sind, und jetzt wird Gott Mensch. Was ist das für eine unglaubliche Gnadentat, die Gott da tut? Und darum wird Jesus im Johannes 1, Vers 12 auch als Wort bezeichnet. Weil er die lebendige Erfüllung von der schriftlichen Offenbarung Gottes ist. Johannes 1, Vers 14, Entschuldigung. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und da kommt die Herrlichkeit und die Schöpfung seit Ewigkeit verkündet in Person uns entgegen. Die Bibel weist also auf Jesus Christus, in dem die Herrlichkeit Gottes sichtbar geworden ist. Und darum ist die Bibel für uns nicht etwa Theorie, sondern harte, absolute, lebensnahe Praxis. Sie macht etwas mit unserem Leben, weil Gott selber in unser Leben tritt. Und das ist die Haltung, die wir der Bibel gegenüber haben sollten. Dass wir nach Jesus Christus suchen drin, nach dem Zentrum, nachdem wir ihn kennenlernen und verstehen versuchen. Dass wir verstehen wollen, was für ein gewaltiges Werk Jesus Christus da hat für uns. Nachdem, wenn wir in unseren stillen Zeiten, in unserer Predigt, in unserem Bibelstudium Ausschau halten, weil in Jesus Christus die ganze Herrlichkeit Gottes Mensch geworden ist. Und darum ist das Wort Gottes für uns ein unendlich kostbarer Schatz. Und süßer als Honig und wertvoller als Gold ist, weil unser Schöpfer und Erlöser sich darin vorstellt. Und das hat eine praktische Auswirkung auf uns. Das hat eine praktische Schlussfolgerung. Und auf diese praktische Schlussfolgerung geht jetzt der Vers 12 bis 14 ein. Verse 12 bis 14. Auch dein Knecht wird durch sie belehrt, und wer sie befolgt, empfängt reichlich Lohn. Verfehlungen, wer erkennt sie? Sprich mich los von denen, die verborgen sind. Auch vor Mutwilligen bewahre deinen Knecht, damit sie nicht über mich herrschen. Dann werde ich unsträflich sein und frei bleiben von großen Übertretungen. Die Offenbarung Gottes belehrt uns über lebenswichtige Sachen. Und das passiert auf ganz verschiedene Arten. Wir lesen im 2. Timotheus 3, 16 bis 17 eine Zusammenfassung, wie das genau passiert. 2. Timotheus 3, 16 bis 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Gottes Wort überführt und weist uns zurecht. Und so eröffnet sich der Kontrast auch zwischen dem perfekten, allmächtigen, unfassbaren, herrlichen Gott und uns kleinen, unperfekten, sündhaften Menschen. Es zeigt uns auf, dass wir gesündigt haben, dass wir den guten Willen, die guten Weisungen Gottes verfehlt haben. Und dass wir jemanden brauchen, der für uns einsteht, ja, uns frei und losspricht. Wenn das der David in dem Psalm ja sagt. Denn der herrliche und heilige Gott kann selbst unsere unbekannte und versteckte Sünde nicht einfach stehen lassen. Nicht einfach auf die Seite wischen. Und wir reden in der Gemeinde oft von Sünde. Wir brauchen den Begriff immer wieder. Aber was ist denn Sünde genau? Können wir das wirklich definieren? Und ich möchte heute da mal einen Versuch anstellen, die Sünde definieren. Sünde ist Auflehnung und Arroganz und damit stolz gegenüber Gott und seinen Weisungen. Und darum trennt auch die kleinste und verborgenste Sünde uns von Gott, weil wir in der Sünde unser arrogantes Verhalten gegenüber Gott zum Vorschein bringen. In der Sünde sagen wir, ich weiss es besser als Gott. Ich brauche seine guten Weisungen nicht zu befolgen, weil ich bin stolzer als er. Ich bin besser als der unendliche Gott, der mich geschaffen hat. Und das ist blanke Arroganz gegenüber dem Schöpfer. Aber es gibt eine gute Nachricht, denn wir müssen nicht in unserer Arroganz, in unserer Sünde gefangen bleiben, sondern Jesus Christus will uns freisprechen von all unseren Verfehlungen. Denn das Gesetz überführt uns nicht nur, sondern es führt auch. Und es führt uns zu der Person Jesus Christus. Weil es uns zeigt, dass wir aus uns selber nicht vor dem heiligen Gott bestehen können. Wie das auch im Galater 3, 24 schön zusammengefasst wird, was die Aufgabe vom Gesetz ist. Galater 3, 24, lesen wir. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Die Bibel will also nicht beim Urteil aufhören, sondern Gott sendet seinen Sohn Jesus Christus, damit wir durch ihn gerettet werden können. Und das passiert dadurch, dass Jesus Christus das Gesetz vollständig gehalten hat. Und so hat er die Strafe von der Sünde, die uns zusteht, tragen können für uns. Weil er als Einziger keine Strafe verdient hat, hat er die Strafe von uns können tragen. Und dadurch können wir befreit werden von dem Urteil. Und durch das können wir befreit werden durch das ewige Gericht, das uns das Gesetz auferlegt. Und das gibt eine Änderung, wie der Paulus in den Versen 25 bis 26 dann anfügt. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, so sind wir nicht mehr unter dem Lehrmeister, denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Durch den Glauben an Jesus Christus kommt das Wort Gottes also eine neue Dimension über. Aber was ist denn Glaube? An was müssen wir denn glauben? Müssen wir glauben, dass der Himmel blau ist? Müssen wir glauben, dass Jesus ein guter Mensch war? Nein, der Glaube ist etwas ganz anderes. Glaube bedeutet, zu glauben, dass Jesus Christus wahrhaftig für unsere Sünden gestorben ist und sie wahrhaftig trägt. Dass das verhebt, was er da sagt. Dass seine Befreiung wahr ist und das nicht ein Mythos ist, der nie passiert ist. Zu vertrauen, dass die Offenbarung Gottes richtig ist und Jesus Christus als Herr und Retter zu anerkennen. Zu anerkennen und zu glauben, dass das Werk von Jesus Christus verhebt. Wenn wir das nicht glauben, dann ist uns nicht zu helfen. Wenn wir nicht glauben, dass Jesus Christus wirklich unsere Sünde getragen hat und das auch kann, ja, was hilft uns dann, Jesus? Und darum ist das der Glaube, der uns rettet. An das Erlösungswerk, an die Tatsache von dem Erlösungswerk festzuhalten. Und das ist die einzige Voraussetzung, die uns braucht, damit wir gerecht gesprochen werden, damit wir Gemeinschaft haben mit Gott. Und der Glaube, der kann jeder haben. Der kann auch für dich sein. Fang doch du auch heute an, Gottes Offenbarungen wahrzunehmen. Dich auseinandersetzen mit dem, was Gott über sich sagt, mit seinem Heilsplan in Jesus Christus zu sehen und länger die Augen zu verschliessen, sondern zu glauben, dass das wahr ist. Aber ich möchte auch die ansprechen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind. Denn auch für uns ist der Glaube nicht einfach jetzt abgeschlossen. Der Paulus schrieb das im Römer 5, Vers 1 bis 2. Römer 5, Vers 1 bis 2 steht: Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir sind also durch Glauben gerechtfertigt. Wir nennen das Rechtfertigung in der Theologie. Wir sind erlöst, haben das ewige Leben bekommen. Aber jetzt hört es nicht auf. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Der Glaube geht weiter. Der hört nicht auf an einem Punkt, sondern wenn wir heute nicht mehr an die Verheißungen Gottes glauben, wenn wir nicht glauben, dass Gott alles, was er in seinem Wort verheißen hat, zum Ende bringen wird, wie können wir dann glauben, dass er uns auch rettet? Und darum ist der Glaube eine beständige Sache. Der hört nicht auf mit der Bekehrung, sondern der ist genauso essentiell für unsere Heiligung, wie wir glauben, dass Gott uns jetzt ein neues Herz geschenkt hat, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir eine andere Ausgangslage haben und dass Gott fähig ist, unser Leben zu verändern. Das ist unser Glaube, den er rettet und heiligt. Und durch den Glauben werden wir durch die guten Weisungen Gottes für unsere zu unserer Lebensquelle und zur Anleitung, wie wir leben können. Sie sind nicht mehr verurteilende Worte, sondern erquickend, erfreuend und verändernd. Und so dürfen wir sein Wort, seine guten Weisungen auch mit Freude in unser Leben sprechen lassen. Und mit Freude unser Leben von Gott verändern lassen. Wie wir den guten und gnädigen Gott erkannt haben. Der Gott, der alles so heilig und wunderbar gemacht hat. Er weiß es ja viel besser, was wir brauchen, was für uns gut ist. Und wenn nicht der Gott, der uns gemacht hat, weiß, was gut ist, wie wollen wir es besser wissen? Da kommt unsere Arroganz da manchmal doch wieder zum Vorschein gegenüber dem Gottesgesetz. Und darum werden wir uns immer wieder von Gott verändern lassen. Und darum müssen wir nicht länger unseren falschen Stolz, unsere falsche Arroganz gegenüber seinen guten Weisungen leben. Denn in Jesus Christus haben wir ein neues Herz bekommen, das uns befähigt, in seinem Willen zu leben. Wir sind nicht mehr unter der Knechtschaft der Sünde, sondern wir sind in seinem Volk, in seiner liebensvollen Gnade und Zuwendung, wo er uns immer wieder wie ein Vater zum Besten leiten will. Und darum schließt der Psalm auch mit einer wichtigen Bitte ab, mit einer herrlichen Bitte, Vers 15. Lass die Worte meines Mundes und das Sinnes meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es ist eine gewaltige Bitte, und der David da ausspricht. Und es ist ein Gebet, das auch wir heute aussprechen dürfen. Dass unser ganzes Leben zum Wohlgefallen und zu der Ehre Gottes dienen soll. Das soll unser innerstes Anliegen sein. Und es ist so wichtig, dass er da sagt: Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens. Herz und Maul. Jesus sagt, dass von dem, wo das Herz voll ist, unser Mund übergeht. Und da tun wir uns all selber prüfen. Wenn unser Herz voll Hass ist, dann wird unser Mund Hass verkünden. Wenn unser Herz voll Bitterkeit ist, dann wird Bitterkeit aus unserem Mund kommen. Wenn unser Herz voll Angst ist, dann wird Angst aus unserem Mund kommen. Lass uns prüfen immer wieder, was ist das, wo wir darüber reden. Über was reden wir, wenn wir mit Leuten unterwegs sind? Was kommt aus unserem Herz raus? Und wenn Jesus Christus in unserem Herz ist, dann wird unser Mund von Jesus Christus, seiner Herrlichkeit, seiner Gnade überfließen. Dann werden wir von dem reden, von dieser Freude, die wir erleben dürfen durch ihn. Und das ist nicht einfach ein Selbstläufer, dass das passiert. Nein, da sind wir immer wieder auf Gottes Gnade und die Vergebung angewiesen. Und darum ist es ja schon schön, wenn das Gebet ist, nicht, ich will die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens kontrollieren, damit sie dir wohlgefällig sind. Nein, lass du, Herr, die Worte von meinem Mund und das Sinnen von meinem Herz wohlgefällig sein. Verändere du mich, ich brauche deine Gnade, ich brauche deine lebensverändernde Gnade immer wieder neu in meinem Leben. Und das will ich in meinem Leben annehmen. Und es ist so schön, dass der David am Schluss sagt, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es ist nicht, Herr, mein Richter und mein Henker. Nein, mein Fels und mein Erlöser. Die Offenbarung Gottes führt uns zur richtigen Erkenntnis von Gott. Es ist kein Spekulieren mehr über ihn. Und darum, wenn wir nicht aufhören, seine Offenbarung zu erforschen und über sein Wort nachzusinnen, wie sein Wort unser Leben verändert. Und so kann man am Schluss sagen, gibt es 4 Offenbarungen Gottes. Die erste, die Schöpfung und seine Herrlichkeit, sein Anbeginn verkündet. Das zweite, sein Wort und seine guten Weisungen persönlich vorstellt. Das dritte, Jesus Christus, von der Herrlichkeit Gottes Mensch geworden ist. Und viertens, das sind wir selber. Wir selber, die durch unser gefülltes Herz in Jesus Christus nicht mehr schweigen können von dem herrlichen Gott. Die nicht mehr schweigen können von dem Zeugnis, das wir mit Jesus Christus erlebt haben. Von dem, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Und so steigen wir ein in die Verkündigung und die Schöpfung macht. Wir steigen ein in die herrliche Verkündigung. Voller Stolz können wir das machen. Wie ein Herold und ein Sieg verkündet. Das ist nicht eine lastvolle Aufgabe, die wir haben, sondern es ist eine freudige Aufgabe. Und ich finde das so schön, wie das da mit der Sonne vorher beschrieben wurde, wie ein Brütegang rausgeht und das verkündet der ganzen Welt. Es ist freudig, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Und so dürfen auch wir das machen. Und gerade im Blick auf die Evangelisation muss uns das wieder ins Herz kommen, was das für eine Ehre ist, die Herrlichkeit Gottes zu verkünden. Die Herrlichkeit Gottes dürfen zu verkünden als seine geliebten Kinder. Verkünden von dem Gott, der unser Erlöser ist und unser Fels in Ewigkeit. Amen. Ich will noch beten zum Schluss. Ja, herrlicher Gott, ich danke dir, dass du dich offenbart hast in deiner herrlichen Schöpfung, aber auch in deinem wunderbaren Wort. Und noch viel mehr in Jesus Christus, ja, der unsere Sünde getragen hat, der für uns gestorben ist und wir die ganze Herrlichkeit Gottes haben dürfen erfassen und erkennen und glauben. Und so bitten wir uns, dass du unser Herz erfüllst mit dir, mit deiner Gnade, mit deiner Weisung, dass wir unser Herz nicht mit anderem erfüllen lassen. Nicht mit Hass, nicht mit Angst, nicht mit Bitterkeit, sondern mit deiner wahren, unendlichen Freude, die kostbarer ist als alles auf dieser Welt. Und so durchfüll du uns, dass wir unser Mund nur noch dich verkündet, nur noch deine Herrlichkeit im Blick hat, dass wir Zeugen dürfen sein von deiner Ehre und Herrlichkeit. Du und uns stärken und so loben und preisen wir dich, du wunderbare, herrliche, allmächtige Gott, in Ewigkeit. Amen.